Wunderbar haben sie gesungen, oder? Aber wunderbar ist er, dieser Gott, der sagt, hey, so gnädig bin ich, Hagar, so schaue ich dich an, so ist meine Gnade, du kannst zurückkommen, hör auf wegzulaufen, dich zu verstecken, das geht sowieso nicht, du musst gar nicht, kehr um. Ich gucke dich mit diesen Gedanken an und ich habe in Jesus Christus alles möglich gemacht, dass du umkehren kannst, egal wo du gerade stehst. Du musst nicht erst Dinge in Ordnung bringen, du musst nicht erst Dinge überarbeiten in deinem Leben, um dann zu warten, bis du gut genug bist, zu mir zurückzukommen. Komm zurück. Und die Hagar, die checkt das, die kapiert das und macht sich auf den Weg zurück und willigt ein, sich nicht mehr zu verstecken, sondern konfrontiert sich selber, bekommt das und läuft in Richtung Abraham und Sarah zurück. Und während sie zurückläuft, ich kann mir das nur so vorstellen, da macht sie sich ihre Gedanken und sagt sich vielleicht, aber halt mal Gott, wenn ich da wieder bin bei der Sarah und die wieder so einen schlechten Tag hat und mich wieder rumkommandiert und mich, was passiert denn, wenn ich versage da drin, wenn ich versage in dem Versuch, mich unter die zu demütigen und deinen Weg zu folgen, was ist denn, wenn ich versage? Und ich höre irgendwie Gott sagen, Hagar, wenn du versagst, dann sitzt du im Boot mit wahrscheinlich allen Helden des Alten Testamentes. Auf jeden Fall sitzt du im Boot mit Petrus, der nicht nur zweifelnd unterging, als er versucht hat, auf dem Wasser zu laufen, der nicht nur Jesus konträre Vorschläge gemacht hat, sondern Jesus auch dreimal verleugnete, obwohl er geschworen hatte bei seiner Mutter, dass er es nicht tun wird. Dann sitzt du mit dem Rest der Jünger in einem Boot, die beim Beten eingeschlafen sind, stolz wurden auf ihren Dienst, wie ihnen die Dämonen untertan sind und sogar noch beim letzten Abendmahl vor Jesus rumgestritten haben, wer unter ihnen der Größte ist. Mit denen sitzt du dann in einem Boot, Hagar. Auf jeden Fall auch mit Paulus. Bist du mit von der Partie, der nach seiner Umkehr von sich selbst sagte, dass er immer wieder das Gute, das er eigentlich nil nicht tut und manchmal das Schlechte, das er eigentlich lassen will, immer noch tut. Diese Gnade Gottes, Hagar, die brauchst du nicht nur für den Anfang deines Lebens mit mir. Diese Gnade Gottes, die brauchst du jeden Tag. Das Evangelium ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern das Evangelium ist das A bis Z des christlichen Glaubens. Das Evangelium ist nicht irgendwie die erste Klasse im Christentum. Nein, das Evangelium ist das Schulhaus, in der alle Klassen des Christseins gelebt werden. Du brauchst diese Gnade nicht nur am Anfang, weil du schreckliche Dinge getan und gedacht und gemacht hast. Du brauchst sie auch während deines ganzen Lebens als Christ, weil du immer noch Dinge denkst, tust und machst, die noch nicht in Einklang sind mit dem, was Gott möchte. Denk doch nicht das. Diese Gnade Gottes ist immer größer als alle meine Schuld, als alle meine Sünde, als alle meine Verletzungen und Versagen. Die Gnade Gottes ist immer größer als Schuld und Scham. Die Bibel sagt in Klagelieder 3, diese Gnade Gottes ist neu jeden Morgen. Die Güte des Herrn hat noch kein Ende und die Barmherzigkeit, diese Gnade Gottes ist neu jeden Morgen. Die ist jeden Morgen wieder aufgefüllt, die ist jeden Morgen wieder frisch. Jeden Morgen hat die Gnade genug Power für deinen Tag, den du heute lebst. Egal, wie dein Tag gestern gelaufen ist, heute Morgen war Gottes Gnadentank wieder voll und ausreichend für mein ganzes Leben, für mein ganzes Versagen, für meine ganzen Verletzungen, die ich mir eingehandelt habe und getan habe, während ich versucht habe, den Willen Gottes zu leben. Diese Gnade Gottes ist wieder neu. An meinem besten Tag brauche ich die. An meinem besten Tag als Christ. Ich habe so gute Tage. Kennt ihr die? So gute Tage. Du stehst morgens auf. Du bist um 5 Uhr aufgewacht, ohne Wecker. Der Heilige Geist hat dich geweckt. Wow. Und du trinkst eine Tasse Kaffee und du hockst mich hin und du freust dich, dass Gott dich kennt und er dir nahe ist und du ihm nahe bist und du liest deine Bibel, machst eine stille Zeit und du betest und du gehst fröhlich und motiviert zur Arbeit. Da triffst du deinen Chef und der Chef winkt dich gleich rein ins Büro und er lobt dich für das, wie du die Abteilung schmeißt, wie das Team vorwärts wächst und er erkennt deine Arbeit an und gibt dir eine Lohnerhöhung für das Projekt, das du gerade machst. In der Mittagspause rufst du deine Frau an, einfach so, und sagst ihr: Schatz, ich liebe dich. Du hilfst in der Mittagspause in der Kantine einem Arbeitskollegen, der gerade in seiner Ehe eine Krise hat. Und während du ihm hilfst, da verzweifelt er so und gleichzeitig wird ihm bewusst und du betest mit ihm und er nimmt Jesus Christus in sein Leben auf. Abends fährst du nach der Arbeit nach Hause, du machst noch kurz den Einkauf für deine Frau, gehst bei deiner kranken Schwiegermutter vorbei und versorgst die noch und dann kommst du nach Hause. Deine Frau, die lässt du erst mal eine halbe Stunde erzählen, wie ihr Tag war und die ist dann noch ganz stolz, als sie hört, dass du eine Lohnerhöhung gekriegt hast. Ihr setzt euch gemeinsam hin, betet wieder für all das Gute, was ihr gemacht habt und das Licht geht aus. Deine Frau dreht sich nochmal rum und sagt: Schatz, danke für deinen aufmerksamen Anruf heute Mittag. Ich habe dich auch sehr lieb und ich habe noch was Tolles für dich. Jetzt mache ich nicht weiter. Das ist dein bester Tag. Wow, alles super gelaufen. Danke Gott. Hammertage, die gibt es. Aber auch da brauche ich die Gnade Gottes. Und es gibt auch meinen schlechtesten Tag. Mein schlechtester Tag. Ich wache morgens auf dem Sofa. Chipstüte auf dem Bauch. Es ist schon 7, ne? Ich habe total verpennt. Gestern Abend, anstatt ins Bett zu gehen, bin ich vor dem Fernseher wieder hängen geblieben, weil irgendwie Champions League kam, dann kamen Nachrichten, dann kam eine Doku und dann kam noch irgendwas Gutes. Kommt immer was Gutes und ich bin hängen geblieben. Ich schrecke auf, versuche mich einigermaßen zu richten. Der Hund auf dem Gang kriegt noch einen Tritt, weil ich schlecht gelaunt bin. Es ist keine Zeit mehr für stille Zeit oder Gebet oder sonst noch irgendetwas. Unterwegs bin ich genervt, weil jemand den letzten Parkplatz wegschnappt. Ich komme zu spät ins Büro rein. Der Chef winkt mich schon her und sagt: Hey, wir fangen um 8 an, nicht um 9. Ich merke schon, verschämt streiche ich in mein Büro rein. Da stapeln sich die Aufgaben. Kurz vor der Mittagspause schütte ich noch Kaffee über meine Hose. Ich habe Streit mit dem Kollegen und ich versuche irgendwie, anstatt was Produktives zu machen, die Zeit totzuschlagen mit Facebook oder Instagram. Ich komme abends nach Hause, die Kinder sind verstritten, die Mama weint und anstatt sie zu trösten, gehe ich lieber zum Fußballtraining und ein paar Bierchen zu trinken, anstatt nach Hause zu gehen. Dann kommst du nach Hause, es ist schon spät. Deine Frau schläft schon tief und fest und anstatt auch ins Bett zu gehen, machst du nochmal den Fernseher an und holst eine Packung Chips. Es gibt auch die schlechtesten Tage in deinem Leben. Aber wisst ihr, dein bester Tag ist nicht gut genug, um die Gnade Gottes nicht mehr zu brauchen. Und dein schlechtester Tag ist nicht schlecht genug, um die Gnade Gottes nicht mehr zu bekommen. Diese Gnade Gottes ist jeden Morgen neu. Egal wie oft du versagst im Versuch, das Richtige zu tun, die Gnade Gottes ist immer größer, ist immer ausreichend. Das ist die große und gigantische Botschaft der Gnade Gottes, die wir haben, wenn wir zu diesem Gott in Jesus Christus gehören. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, sagt Paulus. Und wir sind nicht aufgrund unserer Leistungen in Jesus Christus, was wir getan hätten oder nicht mehr tun, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Von Anfang an bis zum Ende sind wir deshalb in Jesus Christus, wegen seiner großen Gnade. Und ich halte mich zu ihm jedes Mal, wenn ich versage. Und ich halte mich zu ihm jedes Mal, wenn ich gewinne. An meinen besten Tagen und an meinen schlechten Tagen. Und Hagar hat es kapiert, diese Gnade kapiert in Jesus Christus und sie hat geglaubt. Und Hagar hat kapituliert wegen dieser Gnade vor Jesus Christus und ist umgekehrt. Diese Hagar, die lässt etwas Kleineres jetzt für etwas Größeres. Wisst ihr, Umkehr im Christentum bedeutet immer etwas Kleineres für etwas Größeres lassen. Umkehr ist nie Verlust, sondern immer Gewinn. Immer das Kleinere loszulassen, um das Größere zu bekommen. Immer aus meinem Versteck herauszukommen, das mich in Einsamkeit festgehalten hat. Immer aus der Finsternis ins Licht, immer vom Negativen zum Positiven. Deshalb ist Umkehr in der Bibel nicht die letzte Möglichkeit, sondern immer die erste und beste Möglichkeit. Egal, ob ich weit weg bin von Gott oder mit Gott lebe und gerade was wieder falsch gemacht habe, immer umkehren, immer umkehren. Hagar lässt etwas Kleineres für etwas Größeres. So sucht ihre Anerkennung und Attraktivität nicht mehr in den Blicken Abrahams, sondern in den Blicken Gottes. Sie sucht ihre Annahme und ihr Auskommen nicht mehr in der Beziehung zu Abraham und seiner Sippe, sondern in der Beziehung zur wahren Quelle von Annahme und Anerkennung, nämlich in Gott. Sie wirft sich nicht mehr Abraham an den Hals für ein wenig Liebe und Erfüllung. Nein, sie wirft sich Gott an den Hals. Denn die erfüllendste Liebe im ganzen Universum. Und dieser Gott, der nimmt sie an, der vergibt ihr, der umarmt sie, der reinigt sie von aller ihrer begangenen Schuld, er befreit sie, er erneuert sie, er nimmt sie in seiner Gnade an, weil sie was kapiert hat und weil sie kapituliert hat. Hier wird eines ganz deutlich bei Hagar, was die Bibel uns an vielen Stellen sagt. Und das ist das wahre Christentum, der Kern des Christseins. Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Warum? Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er, dieser Gott, ist reich an Vergebung. Wir haben einen Gott reich an Vergebung, sagt der Jesaja. Wir haben einen Gott, bei dem man Erbarmen finden kann. Aber wer zudeckt, wer wegläuft, wer in der Finsternis bleiben möchte, wird das nicht erleben. Aber wer es tut, wer das kapiert, dass ich nicht verstecken mich kann, wer kapituliert und umkehrt in dem Wissen, er ist gut, der wird einen Gott erleben, der reich ist an Erbarmen. Wisst ihr, bei Jesus hat jeder Heilige eine Vergangenheit und jeder Sünder eine Zukunft. Bei Jesus hat jeder Heilige eine Vergangenheit, aber auch jeder Sünder eine Zukunft. Nicht alle werden das vielleicht verstehen, wenn du umkehrst. Manche haben vielleicht auf die Hagar geguckt und haben gesagt, Mensch Hagar, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Was machst du denn wieder hier? Und sie sagt, ja, ich will Gott gehorsam leben. Was, du? Du kriegst doch nie auf die Reihe. Ich guck mal, wie du das machst. Und dann tatsächlich, die Hagar wird an einem Morgen wieder ungeduldig mit der Sarah oder wie auch immer das passiert. Und der es ihr nicht gönnt, guckt an und sagt, guck, ich wusste doch, du kriegst es nicht hin. Das ist nichts für dich, lass es doch. Und die Hagar, die zweifelt wieder an dieser Gnade Gottes. Aber wisst ihr, viele werden das nicht verstehen. Manche wollen dich im Gefängnis deiner Versagen und Verletzungen zurücksperren. Vor allem, wenn du diese ersten Gehversuche in der Gnade Gottes machst und die etwas wackelig und unbeholfen wirken, dann wollen die dich wieder zurücksperren in das, was du vorher warst. Darf ich noch einen Witz erzählen? Ich erzähle noch einen Witz. Ein alter Bauer geht sonntags mal wieder in die Kirche. Er weiß selber nicht so genau, warum. Aber da ist er in der Kirche und der Pfarrer, der predigt gerade an dem Sonntag darüber, dass man seiner Frau was Gutes tun soll und seinen Kindern. Und der alte Bauer, der merkt, ich habe meine Frau in den letzten Jahren wirklich vernachlässigt. Kaum mehr ein Geschenk gemacht, immer rumgemotzt an ihrem Essen, immer genörgelt. Meine Kinder habe ich eigentlich vernachlässigt. Und der Pfarrer, der predigt darüber, wie schlimm das ist, aber dass Gott vergeben will und Erneuerung schenken will und diese Gnade da ist und wie er ihn sieht. Und der Bauer, der sagt, der kommt aus diesem Gottesdienst raus und sagt, okay Gott, bitte vergib mir. ich will das wieder gut machen, ich gehe nach Hause zu meiner Frau und versuche einfach jetzt ein guter Ehemann aus deiner Gnade zu sein. Und während er nach Hause läuft, da überlegt er sich, Mensch, was war denn damals unser Lieblingslied, als wir verliebt waren, wo wir da immer dazu getanzt haben? Sorry, die tanzen, aber die haben dazu getanzt. Und dann fällt ihm das Lieblingslied wieder ein und er pfeift es. Und was waren nochmal die Lieblingsblumen meiner Frau? Ja. Die blühen gerade am Waldrand und er macht einen Abstecher zum Waldrand, pflückt die ganzen Blumen, ein riesiger Blumenstrauß. Und so kommt er nach Hause zu seiner Frau, die gerade in der Küche das Sonntagsessen fertig macht. Und er kommt rein in die Küche, steht vor ihr und hat sich unterwegs überlegt, wie er sich bei ihr entschuldigt. Und dann sagt er so seine Entschuldigung und dann drückt er den Blumenstrauß in die Hand und singt ihr ihr Liebeslied. Und während er so singt, wird das Gesicht seiner Frau immer zorniger und zorniger und zorniger. Und dann ist er fertig, dann schmeißt er die Blumen auf den Boden und sagt, was ist das für ein bescheuerter Tag. Erstmal wache ich morgens auf mit so krassen Rückenschmerzen, ich kann mich kaum bewegen. Dann fällt mir noch meine Lieblingssuppenschüssel von der Oma Erbstück heute Morgen runter und ich bin mit dem Essen nicht rechtzeitig fertig und jetzt kommt mein Mann noch besoffen nach Hause. Versteht ihr? Manche Leute werden deine Lebensveränderung vielleicht nicht gleich verstehen. Die werden sagen, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Bist du besoffen? Was machst denn du? Das ist doch nichts für dich. Wie stellst du dich auf einmal so komisch an? Jetzt mach doch nicht einen auf fromm. Manche werden das vielleicht nicht verstehen und wollen dich zurücksperren in das Gefängnis deiner Schuld und Scham. Aber wisst ihr, andere werden es verstehen. Andere werden es verstehen. Vor allem, weil wir viel und offen über diesen Gott der zweiten Chance reden. Denn sie merken, den brauche ich eigentlich auch. Den braucht eigentlich jeder von uns. Also ich brauche den. Ich brauche den. Die das merken, dass sie diesen Gott der zweiten Chance brauchen, die kommen auch regelmäßig zusammen. Die hören auf ihn, die danken ihm, die leben mit und aus ihm. Diese Zusammenkünfte nennt man oft Gemeinde. Gemeinde. Versteht ihr? Das ist Gemeinde von den Leuten, die checken, ich brauche diesen Gott der zweiten Chance. Gemeinde ist kein Club für fehlerfreie Heilige. Gemeinde ist ein Krankenhaus für fehlende Sünder, die täglich Gnade brauchen. Das ist kein Club für fehlerfreie Heilige, die es sowieso nicht gibt. Die gibt es nicht. Aber manche denken es, dass es sie geben würde. Aber den Club gibt's. Aber das ist Gemeinde nicht. Gemeinde ist ein Krankenhaus für fehlende Sünder, die täglich diesen guten Arzt brauchen, die täglich diese Gnade brauchen. An ihrem besten Tag und an ihrem schlechtesten Tag brauchen sie ihn. Ob manche Menschen moralisch besser gestellt sind, religiös aktiver, vielleicht sozial engagierter, alle sind Sünder. Und alle getrennt von Gott im Gefängnis von Versagen und Verletzungen, Gefangene ihrer Vergangenheit, im Exil von Schuld und Scham. Niemand kann aus eigener Kraft und Anstrengung rauskommen. Gott muss was tun. Gott hat was getan in Jesus Christus. Gott hat was getan, dass ich rauskommen kann aus diesem Gefängnis in Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob du weggerannt bist von Gott oder gerade wegrennst und dich versuchst verstecken. Vielleicht viele Jahre oder nur einen Tag. Mancher ist vielleicht nur ein paar Schritte vom Weg abgekommen oder manche leben schon 30 Jahre in Sünde. Vielleicht 3 Monate, vielleicht 3 Stunden, vielleicht auch nur 3 Sekunden. Vielleicht bist du äußerlich noch jeden Sonntag da in der Gemeinde, aber innerlich schon lange nicht mehr dabei. Egal, wo du gerade stehst, auf deiner Reise mit Gott, in Jesus ist dir Gott bis auf einen Schritt nachgelaufen. In Jesus steht Gott mit offenen Armen hinter dir und lädt dich ein. Kapiere meine Gnade und glaub. Kapituliere wegen meiner Gnade und kehr doch um. Kapiere meine Gnade und glaub. dass der, der seine Sünde bekennt, dem ist er treu und gerecht und vergibt ihm alle seine Schuld und reinigt ihn von aller seiner Ungerechtigkeit. Glaube, dass wen der Sohn frei macht, den macht er ganz frei. Kapituliere wegen meiner Gnade und kehre um in meine offenen Arme. Spätestens seit Jesus können wir wissen, wie der Vater auf uns wartet, wenn wir umkehren. Der verlorene Sohn, der sich versteckt hat, der wusste noch nicht genau, wie wird der Vater auf mich warten. Aber seit Jesus wissen wir, dass der Vater auf uns wartet mit offenen Armen, egal wie schweinisch mein Leben vorher war, egal wie weit ich weg war von Gott. Heute Abend kann das passieren wieder in deinem Leben, einen Anfang zu machen, mein ganzes Leben erneuern zu lassen, wieder reinigen zu lassen, vielleicht weil ich an ihm vorbeigelebt habe, die letzten Jahre und Monate. Ganz neu anzufangen, mich für ihn zu entscheiden und zu sagen, genau, ich habe diese Gnade kapiert und ich kapituliere wegen ihr und kehre um. Gott, hier bin ich. Rette mich. Oder vielleicht einen Bereich in deinem Leben ganz neu ausliefern. Vergebung empfangen, Heilung zu empfangen, dich erneuern zu lassen, weil du darin in diesem einen Bereich am Willen Gottes vorbeigelebt hast. Vielleicht im Umgang mit Geld, im Umgang mit deiner Sexualität, im Umgang mit deinem Ehepartner, vielleicht zu passiv gewesen in Sachen Gemeinde oder Glaubensleben. Egal was, egal wie lange, egal wie weit weg bei Gott, gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und er guckt dich mit diesem Blick an, der Freude, der Traurigkeit, aber auch der Hoffnung, was passieren könnte in deinem Leben, wenn du es wagen würdest. Gott ist uns in Jesus 999 Schritte von 1000 Schritten entgegengekommen und ermöglicht jetzt uns umzukehren zu ihm. Er lädt uns ein durch diese geniale Gnade, dass du diesen Schritt tust in deinem Leben. Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Ich möchte schließen, indem ich euch einen Mann vorstelle. Ich hätte euch gern das Bild gezeigt, aber nächstes Mal. Ein Mann, der genau vor dieser Einladung kapituliert hat, vor einer ähnlich genialen Einladung. Viele Jahre war er weggelaufen, um exakt zu sein, 54 Jahre war er weggelaufen. Er hat sich versteckt im Exil. Er war ein Gefangener seines Versagens in der Vergangenheit und durch Scham und Schuld gefangen gewesen. Doch dann macht er den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Sein Name ist Shitsu Kanakuri. Kennt den jemand? Den müsst ihr nicht kennen. Shitsu Kanakuri, der war der japanische Vertreter bei den Olympischen Sommerspielen in Stockholm. 1912, also ist schon eine Weile her. Da ist der für das japanische Team gelaufen, den Marathon. Und er hat sein Rennen begonnen mit dem Rest der Läufer, aber damals war das natürlich noch nicht so toll ausgestattet wie heute mit diesen Versorgungsstationen. Damals waren das noch Spitzensportler, keine Spritzensportler. Und der ist losgerannt und es war ein heißer Tag in Stockholm und gleich am Anfang hat er Durst bekommen und es gab irgendwie nichts zu trinken, also ist er da gelaufen durch Stockholm und hat gemerkt, da in dem Garten gibt es eine Gartenparty und dieser Shitsu Kanakuri ist abgebogen in diese Gartenparty rein, wollte eigentlich nur schnell was trinken, aber dann hatten ihn Leute angesprochen und er hat sich ins Gespräch vertiefen lassen und erst eine Stunde später merkt er, oh oh, ich bin eigentlich in einem Marathonrennen. Und sobald ihm das einfällt, denkt er, jetzt habe ich's versaut. Das war's. Ihn überkommt Schuld, Scham. Und weil er sich schämt, dass er diese Stunde verloren hat und sein Land verraten und diese Ehre nicht halten kann, also was macht er? Er macht das Rennen nicht fertig, sondern er schleicht sich raus aus dem Garten, schleicht sich in die U-Bahn, zurück zum Hotel, packt sein Köfferchen und verschwindet klammheimlich. Das ist eine wahre Geschichte. Für mehr als 50 Jahre gilt Shitsu Kanakuri als vermisst in Schweden. Man wusste nicht, wo ist er. Bis dann, über 50 Jahre später, ein Journalist ihn gefunden hat. Irgendwo in einem Bergdorf in Japan hat man ihn einsam gefunden. Er hat sich in Schweden auf dem Boot angeheuern lassen, ist da mit diesem Boot nach Japan zurück, alles versteckt und hat sich dort in einem Bergdorf versteckt wegen seiner Schuld und wegen seiner Scham. 1966 hat ein Fernsehsender Shizuka Nakuri eingeladen nach Schweden, nach Stockholm, um seinen Marathon zu beenden. Und tatsächlich, als 85-Jähriger, geht er zurück nach Stockholm, nimmt diese Einladung an und durchläuft die Ziellinie. Er hat seinen Marathon beendet mit der beachtlichen Zeit von 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 8 Stunden, 32 Minuten und 20,3 Sekunden. Ich gebe dir den Rat, warte nicht 50 Jahre, um den richtigen Schritt zu gehen. Wenn du feststeckst wegen einer Schuld, wegen irgendeiner Scham in deinem Leben, kapiere diese Gnade Gottes, kapituliere und kehre um. Lass die dunklen Fehler deiner Vergangenheit nicht auch noch deine Zukunft überschatten. In Gott gibt's was Neues. Lauf nicht weg von ihm, versteck dich nicht von ihm. Sag heute Abend, ich habe die Gnade Gottes in Jesus Christus kapiert und ich glaube und ich kapituliere und kehre um, indem ich mich öffne, ehrlich werde vor Gott und wenn nötig vielleicht vor Menschen. Und ich will was Neues leben und Jesus in meinem Leben regieren lassen. Geh diesen Schritt heute Abend. Ich möchte noch beten. Und vielleicht betest du das heute Abend mit für dich selber, ganz alleine, vor deinem Gott, der da ist heute Abend. Und egal wie finster es ist in dir, er sieht's. Und er sieht dein Leben mit Freude. Du bist einzigartig, einmalig, ich liebe dich. Und er sieht diese Finsternis in dir mit Traurigkeit, weil du an seinem Willen vorbeigelebt hast, vielleicht dein ganzes Leben oder ein Bereich deines Lebens. Aber Gott sieht dich auch mit dieser Hoffnung. Jetzt hör mir zu, kehr um und fang an, wieder zurückzukehren. Und dann will ich was Neues machen in deinem Leben und dir Hoffnung und Frieden schenken. Dann bet doch mit. Herr Jesus, ich habe erkannt, wie liebevoll und gut du bist, wie heilig und gerecht und wie gnädig du bist. Und gleichzeitig sehe ich, wie weit ich an deinem Willen vorbeigelebt habe. Bitte vergib mir meine Sünde, meine Rebellion. Wasch mich rein, heile mich, erneuere mich durch das Werk deines Sohnes am Kreuz. Ich danke dir für deine grenzenlose Gnade. Sei du von heute an mein Heiland und mein Herr. Lass mich aktiv deinen Willen suchen in allen Bereichen meines Lebens. Stärke du mich und hilf du mir dabei. Danke, lieber Vater, für dieses große Geschenk. Ich will nicht mehr weglaufen, sondern hin zu dir stürmen, der du mich über alles liebst. Amen. Wir nehmen Platz und hören ein Chorlied.